Direkt aus Europa, Nummer 431, Seite B.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Barbara Schäfer begrüßt Roger de Weck.
Guten Tag.
Guten Tag. Seit 40 Jahren sind Sie in den Medien, Herr de Weck. Mit 22 Jahren haben Sie begonnen, ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Seit Anfang 2011 sind Sie Generaldirektor der SRG mit 6000 Mitarbeitern, 8 Fernsehsendern, 18 Radiostationen.
Die Schweiz ist so, dass sie eigentlich Menschen wie ich bin, nicht unbedingt zum Intendanten des öffentlichen Radios und Fernsehens beruft. Und einer, der als intellektuell gilt, gleich zum Manager zu machen. Einer, der für schweizerische Verhältnisse sozialliberal, also links ist, in einem konservativen Land an die Spitze des öffentlichen Rundfunks zu berufen, das war nicht unbedingt voraussehbar. Und umso mehr freue ich mich seither jeden Tag. Ich betrachte mich letztlich nicht als einen Manager. Ich will nicht managen, ich will führen. In einem großen Land wie der Bundesrepublik mit 80 Millionen Menschen, um Gebühren zu zahlen und Sendungen nur auf Deutsch, ist die Mitfinanzierung der Öffentlich-Rechtlichen durch Werbung nicht entscheidend wichtig. Das macht gut 5% des Budgets von ARD oder ZDF aus. Bei uns, in einem Land mit nur 8 Millionen Menschen, um Gebühren zu zahlen und Sendungen in 4 Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und die kleine rätoromanische Minderheit, braucht es die Mitfinanzierung durch Werbung. Sie macht ein Viertel unseres Etats aus. In der Schweiz dürfen wir am Radio nicht werben, nur am Fernsehen. Mhm. Es gibt 4 Länder in Europa, in Westeuropa, die in einer ähnlichen Lage sind. Das ist Irland, Belgien, Österreich und die Schweiz. Kleine Länder, die umgeben sind von gleichsprachigen großen Ländern, gleichsprachige große Nachbarn mit potenten Fernsehkanälen, die unendlich viel mehr Mittel und Möglichkeiten haben. Und wir haben es jetzt schon schwer mitzuhalten, einen Marktanteil von 30% zu behaupten, wo die ausländischen Kanäle in der Schweiz gut 60% Marktanteil haben beim Fernsehen. Und ohne die Mitfinanzierung durch Werbung könnten wir uns nie so behaupten, wie wir es jetzt tun.
Sie haben sich entschieden für viele französische Chansons in dieser Sendung.
Und das ist meine Muttersprache.
Ja, wunderbar.
Ich habe ja erst mit 10 Jahren überhaupt Deutsch gelernt und eine ganz große Liebesgeschichte in meinem Leben ist die deutsche Sprache. Ich habe mich ins Deutsche verliebt, aber ich kam mit 10 Jahren von Genf nach Zürich, sprach kein einziges Wort Deutsch, kein einziges Wort Schweizerdeutsch. Es war eine lange Lehrzeit. Etwa 6-7 Jahre brauchte ich, um einigermaßen fehlerlos zu schreiben und zu sprechen.
Eine Errungenschaft der digitalen Neuzeit haben Sie gehasst. Sie haben 2003 einen kämpferischen Aufsatz gegen PowerPoint veröffentlicht. PowerPoint ist diktatorisch, nur wer sich davon befreit, kann kreativ werden. Es ist irrelevant, überflüssig.
Ich habe in 5 Jahren Amtszeit noch nie irgendeine PowerPoint-Präsentation gemacht. Ich kann das nicht, will das nicht. Wenn ich rede, gilt das gesprochene Wort. Ich finde, man muss, außer wenn man völliges Neuland betritt, frei reden und nicht unterstützt durch Bilder, was man im Ausnahmefall machen kann, gerade als Ökonom, mal eine Kurve zu zeigen.
Mein Gast ist Roger François-Philippe de Weck. Roger de Weck, kurz, so kennt man ihn, geboren im Oktober 1953 in Freiburg, im Kanton Freiburg in der Schweiz, aber aufgewachsen sind Sie in Genf und Zürich. Und Französisch war Ihre erste Sprache, das haben Sie uns schon erzählt.
Es ist ja fast ein Zufall, dass ich ja viele, viele Jahre nach Deutschland kam. Ursprünglich wollte ich nach Paris und bewarb mich bei dem ganz großen Privatsender Europa. Der erste Privatsender, den es überhaupt gab. Ich schrieb ab und zu aus der Schweiz für den Wirtschaftsteil der Zeit und war mal zu Besuch in Hamburg, meldete mich bei dem Ressortleiter Wirtschaft und der war am Telefon, winkte mich rein, ich solle einfach Platz nehmen. Ich hörte indiskret zu seinem Telefonat. Es ging darum, dass er einen Korrespondenten suchte für Paris. Und wie er aufhängt, habe ich die Hand aufgestreckt und gesagt, ich bin ja zweisprachig und ich dachte, kein Mensch wird mich je wollen, dieser kleine, unbekannte Schweizer. Ich wusste nicht, dass damals in der Redaktion der Zeit fast niemand Französisch sprach und so bekam ich dann meine Chance. Ich wäre 10 Sekunden später ins Büro reingekommen, hätte ich nie erfahren, dass die Zeit einen Korrespondenten suchte für Paris. Schon als Kind habe ich eigentlich immer nur gedacht, ich werde Journalist. Meine Eltern hatten die Zeitung abonniert mit dem schönsten Titel, den es auf der Welt überhaupt gibt, La Liberté, die Freiheit. Und das war die Lokalzeitung von Fribourg, Freiburg in der Schweiz. Und ich weiß noch, ich ging sehr, sehr früh in die Schule. In der französischen Schweiz geht man etwas früher, so schon mit 4 oder 5 war ich in der 1. Klasse, konnte lesen. Und mein allererstes Lektüre-Erlebnis war 2 Gangster, die den Bahnhofsvorsteher des kleinen Dörfchens, wo meine Großeltern wohnten, überfallen hatten, verletzt hatten, die Kasse mitgenommen hatten und dann in die Schweizer Berge geflüchtet waren, in die Voralpen. Mein Urgroßvater war der Linguist Ferdinand de Saussure. Ich habe eine Schwester, die Historikerin ist, eine andere Logopädin, eine dritte war eine engagierte Anwältin für Gleichberechtigung der Männer und Frauen und oder der Frauen und Männer, müsste man nach wie vor sagen. Eines Tages wird man vielleicht die Reihenfolge umkehren dürfen. 68 ist gesellschaftlich ein großer Erfolg gewesen und hat das ermöglicht, was wir heute leben, nämlich eine freiere Gesellschaft.
Auch in der Schweiz,
für Sie damals. Auch in der Schweiz, stellen Sie sich vor, obwohl mich das mit 14 Jahren noch nicht groß interessierte, aber Konkubinatsverbot gab es in Zürich und die Polizei ging in die Wohnungen, um zu schauen, ob 2, die nicht verheiratet waren, zusammen geschlafen hatten.
Mir ist aufgefallen, dass der Kanton Freiburg oder die Stadt Freiburg, aus der Sie ja stammen, schon 10 Jahre vor allen anderen den Frauen in der Schweiz das Wahlrecht eingeräumt haben. Spät genug, 1971. Ich wollte Sie genau fragen, ob Sie daran Erinnerungen haben, dass vielleicht für Ihre Mutter oder in Ihrer Familie das in irgendeiner Weise relevant war. Oder
also Sie wohnten
nicht mehr in Freiburg zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß, dass mein Vater ein liberal-konservativer Bankier, der am Schluss Aufsichtsratsvorsitzender war der Großbank UBS, dass der in seinen jungen Jahren an vorderster Front kämpfte für die nun wirklich überfällige Einführung des Stimm- und Wahlrechts für die Frauen in der Schweiz kämpfte. 1971 wurde das erst eingeführt durch eine Volksabstimmung der Männer.
Genau.
Der Bundesstaat ist 1848 entstand, die einzige siegreiche liberale Revolution in Europa, wo die Liberalen in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich eine schwere Niederlage erfuhren. Und vorangegangen war ein Bürgerkrieg zwischen den katholisch-konservativen agrarischen Kräften einerseits und den liberalen protestantischen industriellen Kräften andererseits. Max Weber. Die Protestanten, die Liberalen siegten, gründeten den Bundesstaat und die katholisch-konservativen, aus der meine väterliche Familie stammt, waren am Rande, hatten wenig zu sagen. Und dann hat man wenig später, um sie ins politische System zu integrieren, aus der rein parlamentarischen Demokratie angefangen, eine direkte Demokratie zu machen, damit die unterlegenen und auch gedemütigten katholisch-konservativen letztlich dieser freisinnigen, liberalen Übermacht etwas entgegensetzen konnten. Und dann erstarkte die Arbeiterbewegung. Die beiden ehemaligen Bürgerkriegsgegner rückten zusammen. Und dann begann man, die Linke ins politische System zu integrieren, indem man beispielsweise im Parlament das Verhältniswahlrecht einführte, wodurch die Linken auf einen Schlag ihre Sitzzahl verdoppelten, viel später dann auch die Sozialversicherungen einführte. Und da war die Linke drin. Und dann kam die dritte Bewegung mit dem Frauenstimmrecht. viel zu spät, also sträflich. Ich schäme mich eigentlich bis heute. Und jetzt ist die ganz große Aufgabe in der Schweiz, in einem Land, in dem es 25% Ausländerinnen und Ausländer gibt, die ins politische System zu integrieren. Die Schweiz ist keine Nation. Wir nennen uns Willensnation. Eine wirkliche Nation muss ja nicht den Willen aufbringen, Nation zu sein. Und das ist das, was mir an der Schweiz gefällt. Sie ist keine Nation, sie ist ein Projekt. Und dieses Vorhaben muss von Generation zu Generation weiterentwickelt und neu erfunden werden. Die Deutschschweizer sind in der Schweiz die Mehrheit, im deutschsprachigen Raum aber eine kleine Minderheit. Und Ersteres mögen sie und Letzteres nicht so. Und setzen sich deshalb sehr stark von Deutschland ab, obwohl Deutschland der Schweiz gegenüber viel großzügiger ist als etwa Frankreich. Also die Deutschschweizer wollen sich immer von Deutschland absetzen, obwohl sie von Deutschland außerordentlich fair einbezogen werden. Und Zürich oder Basel sind im deutschsprachigen Raum Kulturzentren, vielleicht ebenbürtig mit Stuttgart oder Frankfurt oder was auch immer. Und Schweizer können in den deutschen Medien, bei der Deutschen Bank, in den deutschen Hochschulen Karriere machen, ganz frei. Und in Frankreich ist es ganz anders. Man muss Franzose werden, um überhaupt in Frankreich wirklich reüssieren zu können. Und Frankreich interessiert sich überhaupt nicht oder ganz wenig für die Schweiz. Und der französische Präsident kommt nun wirklich alle 3-4 Jahrzehnte mal auf Staatsbesuch in die Schweiz. Und trotzdem mögen die Französisch-Schweizer Frankreich. Und die Deutschschweizer halten Abstand zu Deutschland. Man muss wissen, dass die Schweizer Erfolgsgeschichte undenkbar ist ohne die Deutschen. Nestlé, unser größter Konzern, der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, das war der Frankfurter Apotheker Heinrich Nestlé. ABB, der Technologiekonzern, das waren der Brite Braun und der Deutsche Boveri. Tamedia, der größte oder zweitgrößte Medienkonzern in der Schweiz, das war der Essener Verleger Girardet, Huguenotte. Die halbe Pharmaindustrie, die halbe Uhrenindustrie, gegründet von deutschen Flüchtlingen. Die Universität Zürich, die Universität Bern, die berühmte Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, weitestgehend gegründet von deutschen Professoren. Und das Gebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hat Semper errichtet. Selbst der erste Theoretiker der direkten Demokratie in der Schweiz, das war der Nassauer Pfarrer Ludwig Snell, ein Flüchtling. Nach 1848 strömte eine liberale, intellektuelle Elite aus ganz Europa, namentlich aus Deutschland, in die Schweiz. Und die Schweizer Erfolgsgeschichte ist ohne diese Zuwanderung nicht denkbar. Und das hat sich fortgesetzt bis heute. Wir dürfen froh sein um eine solche Zuwanderung. Also ich sage etwas, was wahrscheinlich kein Deutscher so formulieren würde für sein Land. Ich liebe die Schweiz. Ich bin auch ein Schweizer Patriot, ein kritischer Patriot. Mich bewegt das Schweizerische und diese direkte Demokratie, finde ich auch bei allen Fehlentwicklungen, etwas absolut Wunderbares. Ich finde, die direkte Demokratie ist die Demokratie des Internetzeitalters. Dank des Internets haben die Bürgerinnen und Bürger immer mehr Ausdrucksmöglichkeiten und das ruft nach entsprechenden Einwirkungsmöglichkeiten. Wir müssen unsere direkte Demokratie modernisieren. Hier spricht kein Kulturpessimist, sondern einer, der sich über die neuen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zunächst einmal freut, aber die Öffentlich-Rechtlichen müssen diese Möglichkeiten nutzen. Da ist eine junge Generation, die über die digitale Welt neu einwirkt in unsere öffentliche Debatte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Roger de Weck, ich nehme das als Schlusswort. Unsere Sendezeit ist um. Ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schäfer.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature
von Andrea Markgraf.
Die größte Überraschung meines Lebens ist die Freiheit. Mit vielem habe ich gerechnet, aber nicht mit dem Geschenk der Freiheit vor meinem Rentenalter.
Stefan Gosepart, Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin, hat sich in zahlreichen Publikationen mit dem Thema Freiheit auseinandergesetzt.
Die vollkommene Freiheit kann es gar nicht geben, denn in der Tat, sie stehen mir im Weg. In dem Sinne schränken sie meine Freiheit ein, aber das kann keine sinnvolle Klage sein, dass ich jetzt unfrei bin. Kant sagt, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt.
Wer in der DDR seinen kritischen Eigensinn behalten hat, weil er den Sozialismus ohne die Diktatur eines Parteiapparates leben wollte, landete entweder hinter Gittern oder bekam andere Schwierigkeiten. Das Schreib- und Auftrittsverbot von Dichtern und Künstlern ist bekannt. Jochen Scheidler, zur Zeit der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968.
Freunde angerufen, wir haben uns zu fünf getroffen und wir haben beschlossen, dass wir gegen diesen Völkerrechtsbruch irgendwie was unternehmen müssen und beschlossen, Flugblätter zu machen. Also der Text unseres Flugblattes: Bürger, Genossen, fremde Panzer in der GSSR dienen nur dem Klassenfeind. Denkt an das Ansehen des Sozialismus in der Welt. Fordert endlich wahrheitsgetreue Informationen. Niemand ist zu dumm, selbst zu denken. Und schließlich stand dann die Staatssicherheit vor der Tür und nahm uns fest und hat uns erstmal auf eine Polizeiwache gebracht. Und dort sind wir dann vorübergehend eingesperrt gewesen. Und dort hat uns dann dieses hübsche Gefängnistransportfahrzeug der Stasi, dieser umgebaute Barkas, dann abgeholt und nach Hohenschönhausen gebracht. Die Fahrten immer, lange Fahrten, immer Umwege, Stadtrundfahrten, wovon man natürlich in der geschlossenen Zelle des Barkas da nichts mitkriegte. Ne? Man saß im Stockfinstern in einer Zelle mit einer Grundfläche von 45 mal 45 Zentimetern, ne? Also einer Schachtel. Da stießen die Schultern schon an auf beiden Seiten und die Knie vorne und dann Handschellen. Totale Finsternis, schlechte Belüftung, das ist schon eine recht ungemütliche Art zu reisen. Das, was man in der Untersuchungshaft der Stasi erlebt hat, war also das absolute Maß an Unfreiheit. Man war völlig aus der Welt. Das gehörte ja zu der sogenannten operativen Psychologie, den Gefangenen jeglichen Kontakt mit der Außenwelt zu nehmen. Kein Telefonat, kein Brief, nicht mal ein freier Blick irgendwohin. Es ging so weit, dass in den Zellen gab es Glasziegelfenster. Man konnte also nicht mal rausschauen, eine Wolke ziehen sehen oder einen Vogel beobachten. Und wenn man beim Vernehmer war, waren die Vorhänge zugezogen, damit man auch da keinen Blick, sei es nur in den Gefängnishof oder so etwas, haben konnte. Das ist das absolute Maß an Unfreiheit.
Die Gefängnisse der Staatssicherheit waren gut gefüllt. Viele Häftlinge wurden für Valuta an den Westen verkauft. Jochen Scheidler hat man ebenfalls angeboten, in den Westen zu gehen.
Während der Vernehmung noch, schon vor der Verurteilung. Das habe ich verneint, also in dem Moment. Das hatte auch ein bisschen sowas mit Stolz zu tun. Wir wollten einen demokratischen Sozialismus. Genau das, was die Tschechen versucht haben, und Tschechen und Slowaken versucht haben zu etablieren, was Dubček vorangetrieben hat, das wollten wir. Und deswegen war Dubček unser großer Hoffnungsträger, so wie später Gorbatschow. Das hat ja auch Biermann ganz klar besungen. Ne?
Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier.
Ich habe auch mit Tränen in den Augen Freunde verabschiedet, ne? Die also weggegangen sind, weil sie es eben nicht mehr ertragen haben.
Mehr als ich wünsche, weggehen zu können, möchte ich hier bleiben müssen.
Steffen Mensching, Autor, Regisseur, Clown, Schauspieler und Intendant am Rudolstädter Theater, veröffentlichte diese Zeilen 1986 in seinem Lyrikband Tuchfühlung. Zusammen mit Hans-Eckart Wenzel trat er in der DDR in überfüllten Sälen auf. Zu ihnen ging man, um sich den Tropfen kritischen Geistes aus den Wörtern zwischen den Zeilen zu holen.
Und wir haben ja auch bewusst gesagt, wir bleiben hier, wir wollen hier für unsere Leute hier arbeiten, weil das ist unser Publikum. Wir haben einen Malerfreund gehabt, der ist, wenn man den Namen nicht sagen, sehr erfolgreich im Westen, ist dann Mitte der 80er im Westen gegangen und dort mit der modernen Schule gut angekommen. Er hat früher Knoten gemalt, auf seinen Bildern, abstrakt. Und wenn er Knoten malte, dann war in diesen Knoten auf seinen Bildern alle drin. Die Not, eine ordentliche Wohnung zu kriegen, nicht reisen zu können, der Frust mit seiner Freundin, die schlechte Luft in Bitterfeld, alles war in diesen Knoten zu DDR-Zeiten. Und dann sagte er, und jetzt male ich immer noch Knoten. Aber ich male nur noch Knoten. Er machte zwar immer noch sozusagen das Gleiche, aber es hatte nicht mehr mit ihm zu tun. Das heißt, er ist unfrei. Er ist ein entfremdeter Mensch.
Ich als Westdeutscher in West-Berlin damals lebend, ich fand das auch ein Freiheitsmoment.
Also auch für die West-Berliner, die doch schon in der freien Welt gelebt hatten.
Ich meine, auch West-Berlin war umzingelt von der Mauer. In dem Sinne war es auch eine Befreiung von der Mauer. Man konnte dann eben nach Brandenburg, das war auch schön, aber das war nicht der eigentliche Moment. Der Fall der Mauer symbolisierte jetzt auf einmal, da ist auf einmal noch was ganz Neues, welthistorisches Neues zu machen.
Dieses Gefühl der Befreiung, das war natürlich ganz gewaltig und überwältigend. Das hatte aber auch schon wieder eine Ambivalenz. Die begann eigentlich schon damit, dass schon Tage kurz vor der Maueröffnung die Rufe, wir sind das Volk, sich wandelten, teilweise jedenfalls, wir sind ein Volk. Und da habe ich mich mit meiner Frau so zweifelnd angeschaut und habe gesagt, wissen die, die da jetzt so laut schreien, wissen die eigentlich, was sie erwartet?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch früh skeptisch reagiert. Früh heißt im November 89. Wir waren auf vielen Demonstrationen damals. Ich weiß noch, in Chemnitz trug ein Junge die Losung "Nie wieder Russischunterricht". Und solche Momente haben mich sehr skeptisch gemacht, dass wir einen Preis zahlen werden dafür. Das war vielleicht eher politisch gedacht. Heute sehen wir, glaube ich, ja noch ganz andere Problematisierungen der Freiheit. Der Freiheitsbegriff war eigentlich immer politisch reduziert. Heute kriegen wir mit, glaube ich, dass er viele andere Bestimmungen hat, ökonomische, kulturelle, technologische, die unsere Freiheit beeinträchtigen oder beeinflussen.
Freiheit gleich Wohlstand. Dass diese Gleichung nicht so einfach aufging, erfuhren all jene, die sich nach der Einführung der D-Mark in die Warteschlange vor dem Arbeitsamt einreihen mussten. Für andere bot die neue Freiheit die Chance, endlich das tun zu können, wozu sie die Energie hatten und wozu sie fähig waren.
Absolute Freiheit kann es nicht geben. Ich verstehe manchmal, dass Leute sich danach sehnen, aber in gewisser Weise ist das ein Unding. Die sozialen Bedingungen gehören notwendig zu unserem Leben dazu. Ohne soziale Bedingungen hätten wir kein Leben. Der springende Punkt ist jetzt, dass diese sozialen Bedingungen nicht massiv ungleich sein dürfen, weil das natürlich jetzt Chancengleichheit massiv verletzt. Also es ist ein Gerechtigkeitsgesichtspunkt.
Armut ist Unfreiheit. Da müssen wir uns nichts vormachen. Armut ist Begrenzung von Möglichkeiten. Das ist Schicksal.
Rousseau formulierte es einmal so: Zwischen den Reichen und den Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, was beschützt.
Rousseau macht eben ganz deutlich, dass einfach Freiheit nicht reicht. Auch wenn man Freiheit fordert, dass man die Freiheit um ihrer selbst willen nicht reicht, weil die Freiheit sofort dazu führt, dass es ein freies Spiel der Kräfte gibt. Und dann setzt sich eben der Stärkere durch. Das ist genau das, was er ja hier deutlich macht. Das ist ja im Markt jetzt vielleicht am deutlichsten nachzusehen in der Marktwirtschaft. Aber es sind natürlich auch in anderen Sphären, die nicht reguliert sind. Das war am Anfang im Internet oder in anderen Sachen so, dass man immer sieht, natürlich nach einer Weile führt das dazu, dass es Kräfteungleichgewichte gibt oder Machtungleichgewichte gibt und dann setzt sich der Mächtigere oder die Mächtigeren durch.
Wir haben es ja mit zwei Sachen eigentlich zu tun. Das eine ist die Illusion, die da war über den Westen. Das ist das eine. Aber der Westen, der jetzt existiert, ist natürlich nicht der Westen, der 89 existiert hat. Da hat sich natürlich etwas geändert, und zwar politisch, ökonomisch, weil der noch so beschädigte oder begrenzte Sozialismus nicht mehr da ist. Die konnten natürlich jetzt munter wieder losmachen. Sie mussten nicht mehr auf soziale Aspekte setzen. Das Vorzeigeschild sozusagen des Ostens war nicht mehr da. Jetzt konnte man munter auf Liberalismus machen. Und noch dazu natürlich mit der neoliberalen Konzeption, die genau in dem Zeitpunkt einsetzte. Abbau des Sozialstaates und nur noch die technologische Dimension, die nochmal dieses System der bürgerlichen Demokratie eigentlich unterhöhlt.
Das freie Spiel der Kräfte, das kann dann zu ziemlich großer Ungleichheit führen. Überspitzt gesagt ist das das neoliberale Modell. Oder man Gesagt, eigentlich muss man eine Gesellschaft über Gerechtigkeit verstehen, das heißt gerechte Befriedigung der Grundbedürfnisse, gerechte Sicherungsmaßnahmen, gerechte Verteilung von Freiheitsspielräumen. Und dann ist Freiheit in gewisser Weise einem gerechten System untergeordnet. Und dann ist sozusagen nicht alles freies Spiel der Kräfte im Markt, sondern ein Staat, der Freiheitssphären und andere Sphären gerecht regelt. Und dagegen dieses Modell, was in den 60er und 70er Jahren noch sehr stark war, hat sich sehr stark das neoliberale Modell im Westen ja durchgesetzt. Und dann haben wir den Kampf zwischen dem alten Freiheitsverständnis und dem neuen erlebt. Und dann sah es eine ganze Weile ja so aus, eben in den 90ern und Anfang der Jahrtausendwende, dass sich das neoliberale Modell durchsetzt. Seit der Finanzkrise bin ich jetzt nicht mehr so sicher, ob das noch genauso funktioniert oder ob es jetzt nicht ein Umdenken gibt, dass es doch wieder einen starken Staat geben muss, der auch die Wirtschaft und nicht nur die reguliert. Aber so gehen die Freiheitsverständnisse vielleicht aus etwas westlicher Perspektive meines Erachtens so in Wellen über uns hinweg.
Rudolstadt, das Theater Rudolstadt. Die Spielpläne standen einst unter der Aufsicht der staatlichen Zensur, heute nicht mehr. Aber das Orchester sollte aufgelöst werden. Sparzwänge.
Heute Abend sitzen hier unten 10 Damen und Herren, deren Aufgabe es ist, unser schönes Land zu bereisen, um die Kulturorchester zu bewerten, zu evaluieren, abzusickeln, abzuwracken. Eine Art symphonischer TÜV.
Für die Musiker eine existenzielle Bedrohung. Intendant Steffen Mensching weigerte sich, das hinzunehmen und schrieb kurzerhand ein Theaterstück für und mit dem Orchester. Die Schicksalssinfonie. Eine Inszenierung, die vor allem ein Ziel hatte und erreichte, dass die Entscheidung zurückgenommen wurde. Der Intendant Steffen Mensching hat seine Möglichkeiten der Freiheit genutzt. Das Orchester bleibt dem Theater Rudolstadt erhalten. Eine spezielle Erfahrung von Freiheit.
Und ich denke, ja, den Mut, eine eigene Meinung zu haben und die zu formulieren, das ist eine Menge. Und das auch durchzustehen und daran Lust zu empfinden, darüber zu lachen. Lachen ist Freiheit. Weil jemand am Lachen abhalten kann man nicht. Und jemand zum Lachen zwingen kann man auch nicht. Lachen ist ein ganz subjektiver Ausdruck. Der kommt ganz aus innen und der ist nicht zu regulieren.
Die Freiheit des Westens. Das war das Zeitfragen-Magazin. Mein Name ist Philipp Schnee. Schönen Abend, machen Sie es gut.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 20 Uhr. Die Nachrichten.
Unter den Augen ihrer internationalen Geldgeber hat Griechenlands Regierung die Verabschiedung eines zweiten und vorerst letzten Reformpakets in Angriff genommen. In der Nacht soll das griechische Parlament die umstrittenen Auflagen zur Modernisierung des Justiz- und Bankenwesens billigen, um Verhandlungen über weitere Milliardenhilfen für Athen zu ermöglichen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 430. Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland, das aus 3 Teilen besteht: Westfalen, dem nördlichen Rheinland und Lippe. Durch Lippe fließt die Lippe und an der Lippe liegt Werne. Der Schutzpatron der Stadt ist Christophorus. Auf Griechisch heißt tragen Verein. Der heilige Christophorus hat diesen Namen, weil er Christus über einen Fluss getragen haben soll. Auf Lateinisch heißt heilig Sanctus. Am Ufer des kleinen Sees vor dem Krankenhaus steht Sankt Christophorus als Statue mit Jesus als Kind auf dem Arm im Wasser und hat einen Stab mit Blättern in der Hand, weil wunderbarerweise aus seinem eisernen Stab mal Zweige gewachsen sein sollen. Der Tag, an dem man dieses Heiligen gedenkt, ist der 24. Juli. An diesem Tag feiern Katholiken, die Christoph oder Christopher heißen, ihren Namenstag und drei Tage später habe ich diese vier Fotos gemacht. Dieses Krankenhaus hat sich eine Reporterin des Westdeutschen Rundfunks angesehen, um über den Nachtdienst zu berichten. Die Schwestern vom Nachtdienst lassen sich von ihren Kolleginnen vom Spätdienst einweisen und am nächsten Morgen werden sie vom Frühdienst abgelöst. In jeder der drei Schichten kommt wieder eine andere Krankenschwester zu den Patienten. Mehrere Patientenzimmer bilden eine Station mit einem Schwesternzimmer. Nachtdienst ist überall besonders anstrengend, weil man gegen seinen Biorhythmus arbeiten muss. Und im Krankenhaus ist er noch anstrengender geworden, weil vieles, was früher nur tagsüber gemacht wurde, nun auch nachts geschieht, damit die Patienten so schnell wie möglich wieder entlassen werden können. Die Zeit im Krankenhaus soll möglichst effizient genutzt werden, also auch die Nächte, obwohl nachts weniger Schwestern und Pfleger Dienst haben als tagsüber. Wegen der in Deutschland auf durchschnittlich 7 Tage reduzierten Verweildauer sind unter den Patienten, die von einer Nachtschwester versorgt werden, durchschnittlich 3 oder 4, die sie noch nicht kennt und denen sie sich erstmal vorstellen muss. Dabei nennt sie aber nur ihren Vornamen, denn einen Vornamen können sich die Patienten leichter merken als einen Familiennamen. Die Schwestern duzen einander, aber von den Patienten werden sie zwar mit dem Vornamen angesprochen, zum Beispiel als Schwester Birgit, aber gesiezt. Im Gespräch mit den Patienten verwenden die Schwestern aber oft auch die erste Person Plural, wie das auch Lehrer machen, wenn sie zum Beispiel sagen, heute lernen wir die Ordnungszahlen. Je älter die Menschen werden, desto häufiger gibt es Fälle von Alzheimer und Demenz. Auch in den Krankenhäusern hat man es oft mit dementen Patienten zu tun, die aufstehen und herumlaufen. Die kann man nicht alle immer beaufsichtigen. Man kann auch nicht alle 10 Minuten mal nach ihnen sehen. Da kommt eine Schwester schon mal auf die Idee, einen Plastiktopf auf die Türklinke zu stellen, damit sie, wenn der Topf herunterfällt, merkt, dass da jemand aus dem Patientenzimmer in den Flur hinausgegangen ist. Auf manchen Stationen sind 30% der Patienten verwirrt und orientierungslos. Besonders nachts kann da viel passieren. Da meint zum Beispiel eine, sie wäre zu Hause und steigt aus dem Bett, um auf die Toilette zu gehen, aber der Stuhl, an dem sie sich zu Hause dabei immer festhält, steht da nicht. Sie fällt hin und bricht sich womöglich den Arm. Früher wurden die Krankenhäuser dafür bezahlt, was sie für die Patienten getan haben. Da hatte man kein Interesse daran, die Patienten schnell wieder als geheilt zu entlassen. Aber seit die Bezahlung danach erfolgt, was für Fälle behandelt worden sind, bemüht man sich, den Betrieb zu rationalisieren und mit der Behandlung möglichst schnell fertig zu werden, um immer wieder neue Patienten in die Betten zu bekommen. Das bedeutet für Schwestern und Pfleger, aber auch für die Ärzte, dass sie sich immer wieder auf neue Patienten einstellen müssen und die einzelnen Patienten nicht mehr so gut kennenlernen wie früher. Andererseits sind die Patienten anspruchsvoller geworden und ärgern sich, wenn sie einer neuen Schwester vieles erst erklären müssen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 430. Danke.